im Nahen Osten nichts Neues. Nationalismus, religiöser Fanatismus, ungelöste Konflikte, schließlich der berühmte Funke, der geradewegs ins Pulverfass fliegt. Und dann fliegen Raketen Richtung Israel bzw. in den Gazastreifen. Soll das immer so weitergehen? Aus aktuellem Anlass, Eskalation in Nahost, droht ein neuer Krieg, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, zunächst zugeschaltet sind Hulut Deibes. Sie ist die Leiterin der palästinensischen Mission hier in Deutschland. Aus Jerusalem, Moshe Zimmermann, Historiker und emeritierter Professor an der Hebräischen Universität zu Jerusalem. Hier im Studio ist Antonia Yamin, Chefkorrespondentin Europa des israelischen Senders Kan, also Public Broadcasting Corporation, ein öffentlicher Fernsehsender. Und schließlich Michael Lüders, Nahostexperte und Präsident der Deutsch-Arabischen Gesellschaft. Herr Zimmermann, woher kommt eigentlich die offenbar nicht nachlassende Leidenschaft in Israel und Palästina, sich seit Jahrzehnten das Leben mit Gewaltkonflikten schwer zu machen? Die Ursachen sind ja klar, aber offensichtlich ist da kein richtiger Friedenswille da.
Ich habe es mal früher so formuliert, die Angst vor dem Frieden ist größer hier als die Angst vor dem Krieg. Leute sind hier Krieg gewohnt und deswegen kann es immer so weitergehen. Man kann es auch mehr oder weniger planen. In kurzen Abschnitten haben wir Friedenszeiten oder Ruhezeiten, dann wieder etwas Auseinandersetzung, dazu noch ein bisschen Krieg und dann wieder eine Art von Ruhe. Damit können die Leute hier am besten leben. Das klingt für Europäer sehr seltsam, aber nur so kann man erklären, weshalb die zwei Völker, die hier nebeneinander leben, diese Art von gemeinsamen Selbstmord weiter verüben.
Frau Deibes, es ist ja alles wie gehabt. Es gibt gegenseitige Schuldzuweisungen zwischen Israelis und Palästinensern, jetzt auch in dem aktuellen Konflikt. Die Frage immer, wer ist schuld an der Eskalation, immer die anderen. Fangen wir mal bei Ihnen an. Gibt es zu wenige Friedenswillige unter den Palästinensern?
Gut, also weil ich nicht sicher bin, dass die Ursachen des Konfliktes klar sind, auch wie wir das in den letzten Tagen mit der Berichterstattung mitgekriegt haben. Und ich mir wünsche, dass wir hier eine vernünftige Debatte führen, die Ursachen beleuchten. Erlauben Sie mir erst ein paar Fragen so zu stellen, die vielleicht auch unseren emotionalen Zustand reflektieren. Und zwar war diese Eskalation nicht vorauszusehen? Könnte man das nicht verhindern? Warum gewinnen jetzt die Ereignisse erst in den letzten zwei Tagen diese Aufmerksamkeit in den Medien und werden heftig diskutiert? Warum finden die internationalen Politiker erst jetzt klare Worte, sich zu äußern, auch einseitig sich zu äußern? Ist das Leben der Palästinenser weniger wert als die der Israelis? Für mich zählt jedes Menschenleben. Und nein, wir sind nicht gewohnt an Kriegen, wir sind
Frau Deibes, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, es geht ja um die Frage offensichtlich, ich nehme Ihre Antwort, dass eigentlich die Palästinenser und ich vermute mal auch die allermeisten Israelis Frieden wollen. Die Frage gibt es, ich werde die gleiche Frage gleich Frau Yamin auch stellen, und zwar, ob es zu wenig Friedenswillige unter den Israelis gibt. Meine Frage war, gibt es zu wenig Friedenswillige unter den Palästinensern, dass diese Konflikte, wir reden über die Ursachen und wir reden auch über den aktuellen Konflikt gleich noch weiter, die diese Konflikte immer wieder aufbrechen lassen. Gibt es auch unter den Palästinensern zu wenig Friedenswillige?
Sie wissen, ich vertrete ja die politische Führung, die sich nur für eine politische Lösung einsetzt, für die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung, die ja eigentlich perspektivlos geworden ist. Vielleicht das ist ja auch die Ursache, die zu dieser Situation geführt hat. Nein, es gibt genug Willige, friedenswillige Palästinenser. Nur diese politische Perspektivlosigkeit, das nicht genutzt hat. Das Kernproblem ist diese Anspruchnahme auf das Land, auf ganz Palästina, dass die Rechtsnormen hier nicht gelten, dass Menschenrechte nicht universell sind. Also das heißt, pick and choose, die gelten nur für Israel, nicht für Palästina. Hier wird gleichgesetzt Besatzungsmacht mit besetztem Volk und gleiche Standards adoptiert. Also diese vielen Jahre der politischen Verhandlungen, wo wir auf Völkerrecht, auf etlichen UN-Resolutionen setzen, wo wir diplomatische, politische Arbeit fortsetzen, auch vor internationalen Gremien, wurde nicht honoriert. Parallel dazu systematische, strukturelle Staatsgewalt, Besatzungsgewalt, die Menschen systematisch unterdrücken, diskriminieren, bis zum Apartheid. Was erwarten Sie? Gibt es ein Volk auf dieser Erde, die sich mit Besatzung, Diskriminierung,
Frau Deibes, darf ich Sie ganz kurz jetzt an dieser Stelle unterbrechen? Wir werden diese ganzen Themen gleich noch akzeptiert ansprechen. Es geht ja auch um Ursachen, muss man sagen, dass ja zumindest nach der Staatsgründung in Israel 1948 zunächst mal vor allen Dingen ja auch die Aggression von arabischer Seite ausging und dann ja auch diese ganzen Kriege entstanden sind, die jetzt übrigens ja auch zur israelischen Besatzung von arabischem Gebiet geführt haben. Frau Yamin, auch an Sie die Frage, gibt es nach diesem Konflikt, der jetzt wieder aufgetaucht ist, und wir haben ja immer wieder die gleichen Abläufe in den letzten Jahren, Jahrzehnten, entweder Kriege oder solche bürgerkriegsähnlichen Zustände, Kämpfe, militärische Gewalt. Gibt es auch unter den Israelis zu wenig Friedenswillige, dass die immer weiter mit diesem Zustand offensichtlich zufrieden sind, dass immer wieder von Neuem auch solche Phoenix-Runden gemacht werden müssen? Ja. Droht da jetzt Krieg? Wir haben die schon x-mal gemacht und offenbar hat sich da nichts bewegt.
Also ich denke, dass am Endeffekt es genug Israelis gibt, wo schon Frieden möchten. Wir sehen das ja auch in der politischen Lage in Israel. Wir hatten jetzt 4-mal Wahlen. Man versucht auch, den Premierminister Netanyahu abzuwählen. Also es gibt genug Leute, wo auch eine andere Richtung gehen möchten. Aber die Frage ist auch vielleicht, wenn viele Israelis immer noch an den Frieden glauben. Also das wäre auch eine Frage, weil Frieden wollen, das denke ich, wollen genug Leute auch auf der israelischen Seite und auch auf der palästinensischen Seite. Die Frage ist eher, wenn die beiden Völker noch an diesen Frieden überhaupt glauben und wenn sie glauben, dass es machbar ist.
Das ist die Frage, führen die politischen und militärischen Führungen den Konflikt oder führen die Völker diesen Konflikt bis hin zum Krieg?
Also wenn Sie mich fragen, sage ich, das sind die Politiker. Mhm.
Herr Lüders, solange es 2 Terrororganisationen gibt, die Hamas und die Hisbollah, die Israel von Norden und von Süden in die Zange nehmen, kann es keinen Frieden geben. Denn diese Organisationen sind ja an einem Frieden gleich welcher Art überhaupt nicht interessiert. Im Gegenteil, sie haben ja die Vernichtung Israels sich auf die Fahnen geschrieben. Ist das ein ganz großes Lösungsproblem von arabischer Seite, das vielleicht auch von den gemäßigten arabischen Staaten nicht so stark genug auf Hamas und auf Hisbollah nochmal sind Terrororganisationen eingewirkt wird?
Zunächst einmal, denke ich, sollte man nicht zu viele Dinge in einen Topf werfen. Also zwischen Hamas und Hisbollah muss man schon noch mal unterscheiden. Hisbollah ist
eine Bedrohung
ist libanesische Miliz und das andere ist eine palästinensische Organisation, die sich als Widerstandsorganisation versteht. Der Kern des Konfliktes ist vereinfacht gesagt der folgende. Wir haben hier 2 Konfliktparteien. Die eine Konfliktpartei, die israelische, verfügt über quasi alle Machtmittel und die andere, die palästinensische Seite, verfügt so gut wie über keine Machtmittel. Es ist eine Situation von Macht und Ohnmacht und wir erleben in den letzten Jahren, dass unter der Regierung von Netanyahu die israelischen Regierungen versucht haben, immer mehr palästinensisches Land, vor allem im Westjordanland, völkerrechtswidrig zu annektieren. Das muss man sich vor Augen führen. Wir tun immer so, als sei das irgendwie ein metaphysischer Konflikt. Da gibt es irgendwie Menschen, die verstehen sich nicht. Es ist irgendwie tragisch. Nein, es ist ein Konflikt. Da geht es um die Verteilung von Ressourcen und von Macht. Und die überwiegend rechtskonservativen Regierungen, die wir gehabt haben in Israel in den letzten Jahren, haben eine ganz klare Agenda. Und die besteht darin, so viel wie möglich von Palästina einzuverleiben, in den jüdischen Staat zu kooperieren, was eindeutig völkerrechtswidrig ist. Aber der bloße Umstand, dass jede einzelne Siedlung, die von Israel gebaut worden ist, im Westjordanland beispielsweise, und dass die Annexion von Ost-Jerusalem, dass das alles völkerrechtswidrig ist, findet in unserem Bewusstsein überhaupt nicht statt. Wir haben jetzt, um das noch zu erwähnen, eine Eskalation der Situation dadurch, dass während des Ramadans die Palästinenser großen Drangsalierungen ausgesetzt waren, um an die Al-Aqsa-Moschee zu kommen, was die Emotion natürlich angeheizt hat. Aber vor allem ist der Zündfunken gewesen die israelische Inbesitznahme von Häusern im Stadtteil Sheikh Jarrah. Israel betrachtet ganz Jerusalem als Hauptstadt Israels. Das sieht man hier in Deutschland mittlerweile auch so. Das ist aber völkerrechtswidrig, man muss es klipp und klar sagen. Und das ist noch wichtig zu erwähnen, was die israelische Seite versucht, ist in Sheikh Jarrah und anderswo, so viel palästinensisches Land an sich zu reißen, wie es nur geht, um auf diese Weise einen Keil zu treiben in den Ostteil von Jerusalem. Die ganze Hauptstadt soll eben, wenn man so will, der Ostteil judaisiert werden, die Palästinenser möglichst hinaus komplimentiert werden. Und das Ganze hat zu einer enormen emotionalen Anspannung geführt, weil die Palästinenser mit dem Rücken zur Wand stehen. Sie wissen, sie haben keine Unterstützung mehr in der internationalen Politik.
Wir werden über diese Rechtsungleichheit in Israel auch noch gleich sprechen. Nur die Hamas hat, nachdem das passiert ist, was Sie gerade geschildert haben, ein Ultimatum gestellt und hat dann losgeschlagen. Das, was Sie jetzt an israelischen Aktivitäten gegen die Palästinenser skizziert haben, rechtfertigt das, dass eine Terrororganisation innerhalb von 38 Stunden 1050 Raketen auf Israel abfeuert, in der Hoffnung, dass einige die israelische Raketenabwehr passieren und dort Menschen töten. Das ist doch die Frage. Ist rechtfertigt diese Haltung der Hamas, und das ist die Ausgangssituation des Konflikts, dieses Vorspiel in Israel, dass die Hamas jetzt sozusagen Menschen mit Raketen beschießt?
Man kann, wie ich meine, über palästinensische Gewalt nicht glaubwürdig reden, ohne gleichzeitig die israelische Staatsgewalt beim Namen zu nennen. Das eine bedingt das andere. Man muss die Hamas wahrhaftig nicht mögen. Aber wenn man sich vor Augen führt, dass im Gazastreifen Bedingungen herrschen, wie wir sie uns hier nicht vorstellen können, der ist unbewohnbar, dieser Streifen. Fast 2 Millionen Menschen leben dort. Es gibt, das Trinkwasser ist versalzen. Die Vereinten Nationen sagen, man kann dort eigentlich nicht mehr leben. Trotzdem werden diese Menschen dort zusammengefercht. Sie haben keine Perspektive. Die Leute sind in einer Sackgasse. Es gibt keine politischen Lösungen, und die Hamas reagiert darauf mit Gewalt, auch mit Terror. Und das muss man verurteilen.
Aber gewiss, das ist aber doch nicht die, sozusagen, nach dem, sie hat ja nicht das Recht, jetzt mit Terror zu reagieren, weil sie glaubt, sie fühlt sich ungerecht behandelt. Das werden ja Unschuldige auch in Israel damit.
Ja, es werden aber, wenn man sich die Geschichte dieses Konfliktes anguckt, auch das gehört zur Wahrheit dazu, sehr, sehr viele palästinensische Opfer gegeben. Und wenn man sie mal zusammen addieren wollte, über die letzten Jahre hinweg, dann werden Sie feststellen, dass es Tausende von palästinensischen Toten gegeben hat. Das muss man auch in diesem Kontext
sehen. Zur Wahrheit der Konflikte gehört allerdings auch, dass er in 1948 beim Sechstagekrieg 1967 und beim Yom Kippur-Krieg 1973 arabische Staaten versucht haben, Israel nicht nur anzugreifen, sie haben angegriffen, sie waren der Aggressor, sondern auch, wie sie es damals genannt haben, ins Meer zu drängen. Also das war ja die Vorgeschichte des Konflikts, die sich bis zum heutigen Tag fortführt. Also wenn wir Ursachenforschung betreiben, müssen wir die arabische Aggression ja auch sehen.
Also bei allem Respekt, es ist immer wichtig und richtig, dass wir die Aggression von allen Seiten sehen. Aber diese geschichtliche Zusammenfassung, die Sie gegeben haben, da muss man doch sagen, da ließ sich einiges mehr dazu zu sagen. Das ist ein bisschen zu schlicht, wie Sie es darstellen. Mhm. Aus unserer, der westlichen Sicht, ist Israel grundsätzlich das Opfer. Ein Land, das in Frieden leben wird und die anderen versuchen es zu vernichten. Das ist das hiesige Narrativ.
War das nicht so 1948?
Wenn Sie aber sich die palästinensische, die arabische Perspektive ansehen, dann werden die ganz anders die Empfindungen haben, mit Blick auf die Nakba, die Vertreibung der Palästinenser im Zuge der israelischen Staatsgründung. Mehr als die Hälfte der palästinensischen Bevölkerung sind damals vertrieben worden, was im allgemeinen Bewusstsein hier überhaupt nicht präsent ist. Das muss man auch erwähnen, sonst kommt man nicht zu einem Gesamtbild.
Als Ergebnis des Krieges, aber nicht als Ursache des Krieges.
Ja, also wenn man mal die geschichtlichen Quellen sich anschaut, wenn man sich, neulich war auf Haaretz, der israelischen Zeitung, ein schöner Beitrag zu lesen, wie David Ben-Gurion zitiert wurde, wie er damals systematisch im Zuge der israelischen Staatsgründung anempfohlen hat, die Palästinenser zu vertreiben. Es ist also nicht so gewesen, dass die Araber oder die Palästinenser Grund gehabt hätten, die Israelis nun zu begrüßen. Wir haben aufgrund unserer eigenen Geschichte eine andere Wahrnehmung dieses Konfliktes. Das ist auch legitim. Aber wir müssen uns auch einmal, sagen wir mal, die Mühe machen, die Perspektive der anderen Seite anzunehmen. Und es ist wichtig zu begreifen, die Gewalt ist jetzt eskaliert, weil die Palästinenser mit dem Rücken zur Wand stehen. Jahrelang hat die palästinensische Autonomiebehörde mit der israelischen Seite verhandelt. Sie hat nichts bekommen von den Israelis, rein gar nichts. Und jetzt sind die Radikalen da, die sagen, gut, das hat doch keinen Sinn, mit den Israelis zu reden, wenden wir Gewalt an. Wir können das verurteilen, gewiss. Aber das ist das Ergebnis einer bestimmten Politik. Wenn wir ehrlich sind, das, was hier gesagt wird, Zwei-Staaten-Lösung für Palästina, die wird es nicht geben.
Gut, das ist, da komme ich noch mal drauf. Das Narrativ, aber Opfer gab es auf beiden Seiten. Das macht keinen Sinn, nur zu sagen, nur immer die einen sind die Opfer. Herr Zimmermann.
Es ist sehr angenehm, hier Statist am Rande einer innerdeutschen Diskussion teilzunehmen. Da sitzt ein Deutscher und erklärt uns, wie die Geschichte lief, wie ein Narrativ richtiger ist als das andere Narrativ. Da muss man sich selbstverständlich damit auch befassen, wie es dazu gekommen ist, dass überhaupt zwei Narrative entstanden sind. Und man muss etwas mehr über die Geschichte erzählen, auch über die Vorgeschichte vor 48, um zu verstehen, wie es zu diesen zwei Narrativen gekommen ist. Und obendrauf, das ist das Wichtige, diese hochnäsige Haltung der Europäer. Wir wissen alles besser Bescheid. Wir sind westliche Gelehrten. Wir zeigen euch, Palästinenser und Israelis, wie ihr euch zu benehmen habt. Also das ist der Anfang des Endes, des Beitrags, des positiven Beitrages der westlichen, der Vertreter der westlichen Kultur, ganz bestimmt der Deutschen in diesem Konflikt. Die Lage ist differenziert zu behandeln. Es gibt sehr viele Beschwerden der Palästinenser, die sehr zu rechtfertigen sind. Damit sind auch linke Leute aus Israel, Juden wie ich, mit einverstanden. Aber wir suchen nach einer Lösung und nicht nur um einen Versuch, die Leute im Nahen Osten zu belehren, wie sie die Geschichte zu verstehen haben. Das, was Herr Lüders hier dargestellt hat, war heute mehr oder weniger die Haltung oder die Vertretung der Haltung der Hamas. Ich interessiere mich auch zu erfahren, wie die Leute, die heute die Autonomiegebiete beherrschen, die PLO, zu diesem Konflikt stehen. Ob sie auch damit einverstanden sind, dass nur mit Raketen aus Gaza auf Israel eine Lösung zu finden ist. Klar, es gab eine lange Zeit, wo es keine Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern gegeben hat. Die Aufgabe der westlichen Mächte, die Aufgabe der Welt ist, dann zu intervenieren, wo kein Krieg ist, bevor es zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommt. Dann hat man zu intervenieren und nicht nur in dem Moment, wo es brenzlig geworden ist und dann große Ideen entwickeln, wie man eigentlich es hätte besser tun können.
Vielleicht können wir uns ja darauf einigen, dass wir hier auch Fragen stellen von Berlin aus. Sicherlich ist, wollen wir hier jetzt nicht als besonders schlau dastehen, aber es sind auch Fragen, die man stellt und Fragen kann man zu allem stellen. Frau Deibes, was Herr Zimmermann gerade gesagt hat, leitet ja direkt zu einem Konflikt innerhalb der Palästinenser über, nämlich die Hamas ist ja mit der Organisation verfeindet, die Sie hier in Deutschland repräsentieren, die Fatah. Ist es Ihnen denn, gerade weil Sie vorhin gesagt haben, wie wichtig für die Palästinenser der Frieden ist, ist es Ihnen denn recht, dass Ihnen die Hamas mit diesen Gewaltaktionen eigentlich diese Suppe versalzt, beziehungsweise Ihnen in die Suppe spuckt, weil Sie ja eigentlich an einem Frieden mit Israel interessiert sind, während die Hamas ständig mit Gewalt versucht, diesen Frieden zu unterlaufen. Wie stehen Sie zu Hamas?
Also eigentlich bin ich sehr enttäuscht bis jetzt. Ich dachte, wir führen eine ausgeglichene Debatte, aber Sie kommen dann auch mit einer sehr verfälschten geschichtliche Darstellung, die nur darstellt und nicht das palästinensische Narrativ, was ja eigentlich 48, was ja Herr Lüders versucht, sehr, sehr sachlich, faktisch, historisch zu erklären, dass 48 für die Palästinenser die größte Katastrophe, Vertreibung von ihrem Heimatland, wo wir über 78% vom historischen Palästina verloren haben. Und trotzdem hat die PLO einen politischen Kompromiss, historischen, schmerzlichen Kompromiss akzeptiert, einen palästinensischen Staat auf 22% des historischen Palästinas in Westbank, Gaza und Ost-Jerusalem akzeptiert und sich die vier Jahrzehnte engagiert. Wo sind wir heute? Wir sind heute in einem von Siedlungen zerschnittenen Westbank, von einem isolierten Jerusalem, wo die, ich will es nicht wiederholen, wo diese systematische Vertreibung und Verdrängung der Palästinenser stattfindet. Ich erlebe das physisch. Ich gehöre zu der Minderheit der Palästinenser, die in Ost-Jerusalem lebt, die in die Situation im abgeriegelten Gaza und sogar in Israel. Die Palästinenser, die in Israel, im heutigen Israel leben, werden diskriminiert und das alles vor diskriminierender Gerichtsbarkeit. Insofern, ich weiß, auf beiden Seiten gibt es friedenswillige Israelis und Palästinenser, ja, aber die werden systematisch geschwächt, die wurden systematisch geschwächt und was im letzten Monat diese Zuspitzung der völkerrechtswidrigen Maßnahmen in Jerusalem, gerade in Ramadan, jetzt heute am Vorabend des Festes, wo wir eigentlich morgen den Fest feiern sollten, wir trauern stand von vor einer Stunde, 67 Lebensopfer, Tote, darunter 14 Kinder und 3 Frauen, ein Baby, eine Mutter sagt, oder ein junges Mädchen schreibt auf Instagram, meine Mutter besteht darauf, dass wir alle in einem Zimmer schlafen, damit niemand um den anderen trauert. Also Sie reden von Verhältnismäßigkeit, aber wo ist die Verhältnismäßigkeit jetzt? Ich weiß, in 45 Minuten können wir nicht alles beleuchten, aber man muss schon sagen, das war keine Überheblichkeit von Herrn Lüder, das so darzustellen. Das sind Fakten. Und heutzutage in den sozialen Medien haben alle das mitbekommen, das Gesicht der Besatzung, der Soldaten, der Siedler, der ultraorthodoxen, der ultranationalistischen Siedler in Jerusalem, wie sie randaliert haben, wie sie frei marschieren durften, aber auf der anderen Seite gläubige Muslime durften nicht in
Al-Aqsa-Moschee.
Übrigens auch Christen. Nein, wir haben die mehrheitlich, die Jugendlichen in Jerusalem haben, und das ist bewiesen, haben mehrheitlich friedlich.
Aber ich glaube, die Mehrheit der Israelis wird das auch so sehen, dass sie friedlich demonstrieren wollen.
Es gibt über 800. Ja, da gab über 800, ich kann das sagen, aber es ist belegt, das ist Fakt. Es gab über 800 Verletzte in Jerusalem. Viele haben ihre Augen verloren. Also es wurde brutal gegen friedliche Demonstranten.
Gut, Frau Deibes, wir haben diese
umgegangen.
Bilder hier gesehen.
Und die haben kein internationales Gehör auch gefunden. Es wurde geschwiegen, die Situation heute.
Wir schweigen, Frau Deibes, Entschuldigung, jetzt muss ich unterbrechen, wir schweigen ja darüber nicht. Im Gegenteil, wir reden ja genau darüber. Das, was
nein,
da auf dem Tempel...
Das Schweigen der Internationalen...
Ja, ich glaube nicht, dass es nur immer das einseitig Palästina da kritisiert wird von der internationalen Seite, von der Kritik. Aber drehen wir den Spieß mal um. Was hat eigentlich Israel an diesen Sachen oder welche Schuld trägt Israel, der israelische Staat? Es gab diese Auseinandersetzungen, es gab auch radikale Extremisten auf israelischer Seite, die Tod den Arabern gerufen haben, ebenso wie die anderen Tod den Israelis. Es gab einen massiven Polizeieinsatz. Die anderen haben sich wiederum, die Demonstranten, sich mit Steinwürfen gewehrt. Und es gab, Michael Lüders hat das ja gerade angesprochen, Räumungsklagen gegen Menschen in Ost-Jerusalem, die dort in Häusern leben, die vor 1948 offenbar jüdischen Siedlern gehört haben. Die sollen jetzt diese Häuser verlassen. Da gibt es ein Recht für Israelis. Die gibt es aber umgekehrt für Palästinenser nicht, denn die wurden 1948 ja auch vertrieben bzw. mussten flüchten, und zwar noch in viel größerer Zahl. Ist diese rechtliche Ungleichheit in Israel zwischen den Israelis und den Palästinensern nicht ein Hauptproblem, das einer Lösung dieses Konflikts im Wege steht?
Ja, also am Endeffekt gibt es diesen Riesenkonflikt. Es gibt sehr viele Gründe. Es gibt Diskriminierung, ja. Aber wenn wir jetzt, ich denke, dass wir in diesen 45 Minuten jetzt nicht über den ganzen Konflikt von den letzten 80 Jahren reden sondern über was gerade passiert. Und am Endeffekt, Sheikh Jarrah ist eine Geschichte, aber...
Das ist der Stadtteil, in dem diese Räumungen stattfinden.
Genau, aber Hamas hat diese Geschichte benutzt, um zu sagen, wir sind die Beschützer von Jerusalem und haben Raketen auf Jerusalem geschossen. Dann haben sie über 1000 Raketen auf Tel Aviv und andere Städte in Israel geschossen. Die Hamas ist eine Terrororganisation, wo eigentlich versucht, auch politisch hier einen Gewinn zu bekommen. Ich denke nicht, dass Hamas wirklich die Bevölkerung, von ihre eigene Bevölkerung wirklich beachtet. Wenn Hamas auf Tel Aviv schießt, weiß sie ganz genau, dass es eine Reaktion von Israel kommt. Man kann nicht 1000 Raketen auf Tel Aviv schicken und dann denken, ah, okay, in Gaza passiert nicht. Hamas hat sich bewusst entschieden, das zu eskalieren. Und das, dass es jetzt auch Opfer im Gazastreifen gibt, das ist fürchterlich. Und keiner will es. Aber Hamas hat sich dafür entschieden. Also das war ja nicht Israel. Man kann ja nicht denken, dass wenn über 1000 Raketen auf eine Stadt geschossen werden, dass das Land dann nicht reagiert.
Es war ja wohl so, dass Hamas ein Ultimatum gestellt hat, dass die israelische Polizei sich vom Tempelberg zurückzieht und die Festgenommenen freigelassen werden. Und danach kam dann dieser Angriff. Herr Lüders, eine Sache fällt ja auf. Wir reden also von diesem klassischen Konflikt jetzt, Hamas gegen Israel. Andererseits hat Israel zumindest in der Regierungszeit des vorhergehenden Präsidenten Trump ja mit einigen, also unter dessen Schirmherrschaft mit arabischen Staaten Kontakt und Beziehungen aufgenommen. Es gibt diplomatische Beziehungen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit dem Oman, möglicherweise auch bald mit Saudi-Arabien. Also auf der einen Seite eine Deeskalation mit das heißt, sich Frieden zu schließen mit alten Feinden und auf der anderen Seite diese wieder verstärkte Eskalation mit der Hamas. Wie geht das eigentlich zusammen? Wirken da die arabischen Staaten nebeneinander, der Iran, der ja die Hamas als Terrororganisation unterstützt, gegen Saudi-Arabien, machen sich die da gegenseitig das Leben schwer? Warum sind die arabischen Staaten da offenbar gespalten in dieser Frage?
Also ich würde noch einmal empfehlen wollen, dass man nicht zu viel in einen Topf wirft. Das sind sehr verschiedene Bereiche und Fragestellungen. Und natürlich sind die arabischen Staaten, die Frieden geschlossen haben mit Israel, sehr unglücklich über diese Entwicklung, weil die Bevölkerung in den meisten arabischen Ländern ist emotional auf Seiten der Palästinenser. Weil sie dort ein anderes Empfinden haben, als hier wir das in Deutschland haben. Wir in Deutschland sehen Israel, wie erwähnt, grundsätzlich als unschuldig verfolgtes Opfer, das in Frieden leben will. Aber die Palästinenser, die Araber lassen die Israelis nicht in Frieden leben.
Ja, es gibt aber auch ein anderes Narrativ hier in der deutschen Gesellschaft, wird auch diskutiert.
Ja, aber wenn Sie mal angucken, was die Politik sich leistet und wie die mediale Berichterstattung erfolgt, dann muss man sagen, dass doch die Sympathie und die Zuneigung für die israelische Seite überwiegt, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber hat historische Ursachen, aber deswegen muss man ja trotzdem nicht den Blick für die Gegenwart verlieren. Der Kern des Konfliktes, den wir jetzt eskalieren sehen und der wahrscheinlich weiter eskalieren wird in den nächsten Tagen und Wochen, besteht darin, wie erwähnt, dass wir eine Seite in diesem Konflikt haben, die israelische Seite, die über alle Macht verfügt, die andere Seite ist eine ohnmächtige Seite. Warum gibt es diese Gewalt? Nun kann man natürlich philosophieren über Terror hier und Terror dort. Das Problem ist doch, dass die Palästinenser über Jahre hinweg versucht haben, die palästinensische Autonomiebehörde mit den Israelis zum Frieden zu kommen. Wenn wir ehrlich sind, die israelische Seite ist überhaupt nicht interessiert, eine Zwei-Staaten-Lösung zuzulassen. Schauen Sie sich doch mal an, die Besiedlung des Westjordanlandes. Das ist eine systematische, strategische Besiedlung. Da werden Straßen so gebaut, dass die Palästinenser nicht mehr von A nach B kommen. Es wird das Westjordanland in verschiedene Teile richtig segmentiert. Ostjerusalem wird abgespalten von den palästinensischen Nachbarschaften. Sie kommen als Westbankbewohner nicht nach Ostjerusalem, es sei denn, sie haben eine Sondergenehmigung, die sie in der Regel nicht bekommen. Jahrelang haben die Palästinenser verhandelt. Sie haben nichts bekommen von der israelischen Seite. Wenn ich jetzt ein friedlicher Palästinenser bin, der überhaupt nichts mit Gewalt zu tun hat, was passiert dann? Meine Stimme wird nicht gehört. Bin ich ein Palästinenser im Exil, in Deutschland beispielsweise, und ich will mich politisch engagieren, dann tue ich das als Palästinenser im Kontext von BDS. BDS gilt aber hier als antisemitisch. Wenn ich also als friedlicher Palästinenser keine Möglichkeit habe, meine Stimme Gehör zu verleihen, dann ist natürlich Gewalt eine Option. Unter den Bedingungen, unter denen die Menschen im Gazastreifen leben, ist es nicht sehr realistisch anzunehmen, dass man dort eine Art palästinensischer FDP wählt. Sondern es geht natürlich in Richtung Gewalt. Man kann sagen, dass es natürlich skrupellos ist, dass die Hamas die Opfer kalkuliert, denn die wissen ja, dass die Israelis zurückschießen werden. Aber auf der anderen Seite, was haben denn die Palästinenser zu verlieren? Aus palästinensischer Sicht ist mittlerweile eine Situation geschaffen, dass man im Grunde genommen sich sagt, wir haben nichts mehr zu verlieren. Wenn wir nichts mehr zu verlieren haben, dann gehen wir doch aufs Ganze. Wenn wir die Dinge analytisch betrachten.
Also rechtfertigt das Gewalt
dann? Nein, das rechtfertigt natürlich keine Gewalt. Aber die Gewalt, von wem geht sie denn aus? Wer ist denn der Besatzer? Wer ist der Besetzte? Wer stiehlt denn welches Land? Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben in der deutschen Politik, in der westlichen Politik überhaupt keine differenzierende Wahrnehmung dieses Konfliktes. Wir sind sehr, sagen wir mal, sehr schnell dabei, in der deutschen Politik zum Beispiel gegen Russland Sanktionen zu verhängen, weil es die Krim annektiert hat. Dieselben Politiker, die das gefordert haben damals und dafür sind, würden nie auf die Idee kommen, dass denselben Maßstab, den sie in Russland anlegen, in Israel anzulegen und zu sagen, denn es geht aber so nicht, was ihr tut, denn ihr habt dort nichts verloren. Das sind internationale Rechtsnormen, die ganz klar sagen, es ist besetztes Land, Israel hat dort nichts verloren. Unser famoser Außenminister Heiko Maas hat im letzten Sommer, als die Luxemburger Regierung versucht hat, Jean Assebaum eine moderate Resolution zu verabschieden des Inhaltes, wir verurteilen als EU die israelische Besatzungspolitik. Und er hat diese Besatzungspolitik verglichen mit der Annexion der Krim. Das hat aber Maas verhindert, dass eine solche Resolution durchkommt, weil man natürlich nicht hier Israel unter Druck setzen wollte. Nur Luxemburger Zeitungen haben darüber berichtet, deutsche Zeitungen nicht. Wir messen ständig mit zweierlei Maß, finden uns moralisch überlegen. Aber wir haben eine Situation in Palästina, die dazu führt, dass allmählich die Leute mit dem Rücken zur Wand stehen und sie sagen, wenn ich nichts mehr zu verlieren habe, dann gehe ich zur Not auch wieder zu Selbstmordanschlägen über und nehme noch viele andere Leute.
Also ist die Frage, aber Israel, Israel wird ja auch immer in einen anderen Maßstab gesehen. Also ich meine, immer wenn Israel irgendwas tut, schreit die Welt. Wenn Iran was macht, wenn Syrien was macht, wenn Russland was macht. Also man sagt immer, man tut immer über Völkerrechte reden, wenn Israel. Und auch zu sagen, ich gebe ja auch die Recht, über was ihr beide sagt. Ich denke ja nicht, dass was den Palästinensern geschieht, ist nicht richtig. Aber wenn wir über Maßstaben reden, dann müssen wir auch ehrlich sagen, dass man Israel immer anders behandelt, weltweit, als andere Staaten.
Aber wie kommen Sie zu dieser Schlussfolgerung, wenn Sie sich mal angucken, wie viele Resolutionen es in den Vereinten Nationen gegeben hat, die israelische Siedlungsaktivitäten verurteilen? Nichts davon hat Israel jemals reagiert darauf. Trotzdem hat es nie Sanktionen gegeben, beispielsweise gegen Israel. Ich meine, weil Sie sagen, Israel wird ungerecht behandelt. Die Russen haben nach der Annexion der Krim Sanktionen bekommen, bis heute. Es wäre völlig undenkbar, dass die deutsche, die europäische, die amerikanische Politik Sanktionen verhängt gegen Israel, aus genau denselben Gründen, mit denen man damals Sanktionen
verhängt hat. Ja gut, aber Herr Lüders, also ich meine, die Sanktionen, die jetzt gegen Israel verhängt werden sollten bei der UN, die hat dann sich Israel nicht dran gehalten. Es sind aber auch gegen arabische Staaten wie Syrien
Sanktionen. Es hat nie Sanktionen gegeben gegen Israel. Das ist doch völliger Quatsch.
Ja, ist klar. Nein, das habe ich ja nicht gesagt. Es gab solche Resolutionen. Israel hat sich nicht dran gehalten, aber arabische Staaten haben sich auch nicht dran aber arabische Staaten haben sich auch nicht an Resolutionen der UN gehalten.
Der Punkt ist, dass wir eine Situation haben, wo die Palästinenser mit dem Rücken zur Wand stehen und sie haben keine Verbündeten und sie haben in der westlichen Politik auch keine Politiker und keine Medien oder kaum wenige, ich will das nicht unzulässig verallgemeinern, aber wir haben wenige Medienschaffende, wenige Politiker in westlichen Ländern, die klare Worte finden an die Adresse einer völkerrechtswidrigen israelischen Politik. Ich erlaube mir zum Abschluss, auf den israelischen Philosophen Omri Böhm hinzuweisen, der klipp und klar beschrieben hat, was man als Deutscher so gar nicht formulieren könnte, ohne Konsequenzen dann konfrontiert zu werden damit. Omri Böhm hat klipp und klar gesagt, es gibt im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Entweder wir finden zu einer Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israelis und Palästinensern. Die ist nicht sehr wahrscheinlich. Wenn das nicht passiert, dann wird die Lage weiter eskalieren. Und irgendwann kann es passieren, dass die israelische Regierung sagt, okay, wir schmeißen die Palästinenser raus, egal wohin, Richtung Jordanien, Libanon, wohin auch immer. Aber es gibt jedenfalls dann eine ethnische Säuberung
mit den Palästinensern. Ja gut, also mit ethnischer Säuberung, glaube ich, muss man Omri Böhms Vorsicht, muss man auch Vorsicht sein. Als erste, also, Entschuldigung, Frau Deibes, ganz kurz noch Herrn Zimmermann, dann kommen Sie dran, ne? Herr Zimmermann, bitte.
Also wie gesagt, es ist angenehm, als Statist an dieser Diskussion teilzunehmen. Die Frage, die man sich stellen muss, ist eben, wie agiert man konstruktiv? Also die Vorwürfe, die man von beiden Seiten hört, die führen dazu, dass es eine Art von Pattsituation gibt. Alle sind schlecht, alle sind an diese Misere schuldig und es geht nirgendwo hin. Auch wenn Sie Omri Böhm zitieren, es geht darum, konstruktiv zu denken. einmal in der Geschichte hat man konstruktiv gedacht. Das war im Jahr 93, als es zu einer Vereinbarung kam zwischen Israel und den Palästinensern. Und da konnten wir sehen, aha, sowohl auf palästinensischer Seite als auch auf israelischer Seite gibt es starke Gegner, die Radikalen. In meiner Perspektive als Historiker ist es klar, man muss ja alles unternehmen, um die radikalen Kräften zu entkräften, die irgendwie aus dem Konflikt auszuschalten. Dann bleibt eben das, was die große Mitte ist, und da kann man irgendwie zu einem Kompromiss, zu einer Verständigung kommen. Es ist klar für israelische Linke wie meine Seite, dass den Palästinensern viel Unrecht getan wurde, dass jetzt die israelische Politik von Netanyahu oder vorher von Sharon eine Politik ist, die schädlich war für den Friedensprozess. Aber wenn wir nur darauf beharren, diese Fakten wieder und wieder zu erwähnen, führen wir zu nichts. Wir müssen jetzt konstruktiv arbeiten, und das ist die Aufgabe der internationalen Gemeinschaft. Und die internationale Gemeinschaft kümmert sich um diese Sache wenig, inklusive die arabischen Staaten. Die sind auch halbwegs neutral in dieser Situation, und deswegen sind die Palästinenser alleine gelassen, genauso wie die israelischen Linke, die alleine gelassen sind. Man muss sich darum bemühen, bevor es zu einer Eskalation kommt, dass beide Seiten ihre Verhandlungen fortsetzen. Das wurde im Jahr 2014 abgebrochen. Seitdem haben wir keine Verhandlungen mehr. Selbstverständlich freuen sich darüber sowohl die Radikalen auf der arabischen Seite als auch die Radikalen auf israelischer Seite. Und so gehen wir weiter in eine Sackgasse. Aus dieser Sackgasse muss man uns rausholen, und das kann man nur mit einer konstruktiven Idee tun. Und das ist eben eine Aufgabe, die international zu lösen ist.
Gut, die konstruktive Idee, Frau Deibes. Moshe Zimmermann spricht auch von einer breiten Mitte bei den Israelis und den Palästinensern, die Frieden wollen, die eine Lösung wollen. Wie sähe denn diese Lösung aus, dieser Mitte, die eben diese Gewalt und diese Kriege überwinden will?
Also zuerst muss man entscheiden, entweder will man Frieden oder man will keinen Frieden. Und die politische Lösung, die bisher vorlag und Konsens von der internationalen Gemeinschaft hatte, ist die Zwei-Staaten-Lösung. Nun natürlich, nach Trump, der ja so eine Art Vollmacht an die rechtsgerichtete Regierung Netanyahu gesendet hat, dass Jerusalem anzuerkennen als die Hauptstadt Israels, und die Annexion der Westbank und die fortsetzende systematische nochmal Unterdrückung und Ungleichheit bis zum Apartheid. Das hat ja der Bericht der Human Watch Organisation, Menschenrechtsorganisation, gezeigt. Ich weiß, das hören Sie nicht gerne, und Sie wollen vielleicht nur auf ein Auge sehen, was da ist. Ich finde...
Also ich meine, wenn Sie jetzt nicht meinen, Frau Deibes, also ich Lösung sehe auf beiden Augen Not, nicht nur auf einem.
Ich meine jetzt... Und wenn wir eine politische Lösung umsetzen wollen, wir haben nicht die Luxus, noch mehr länger zu warten. Die liegt auf dem Tisch. Es ist fast zu spät, um das umzusetzen. Hören Sie mich?
Ja, ich höre Sie gut.
Ja, okay. Und die liegt auf dem Tisch. Sogar auch die arabischen Staaten, auch die normalisiert haben, die haben immer noch die arabische sogenannte Friedensinitiative auf dem Tisch. Aber Bedingung ist erst, die Besatzung zu beenden, dass ein souveräner Staat Palästina entsteht, wo auf den besetzten Gebieten von 1967 mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt, mit ein Jerusalem offen für alle Religionen, alle Gläubige, alle Kulturliebenden und so weiter und so fort. Das ist die Voraussetzung, damit wir diesen Konflikt überwinden. Und das findet immer noch eine Mehrheit unter den Palästinensern. Leider unter der israelischen Gesellschaft.
Gut, darf ich die Frage weiterleiten an Frau Yamin? Ganz kurz nur.
Nein, ich muss auch zu Wort kommen.
Ja, bitte, also aber dann wir müssen. Ja.
Ja, also das letzte Wort ist, wenn wir diese politische Lösung umsetzen wollen, dann müssen wir handeln. Es gibt Handlungsbedarf seitens der internationalen Gemeinschaft und wir fordern nicht mehr als Rechtsnormen, Instrumentarien im Völkerrecht umzusetzen. Das ist, was wir fordern als Palästinenser, als Menschen, die an Frieden immer noch glauben wollen. Und wir arbeiten mit allen, die dran glauben, auf israelischer Seite, dass dies geschieht. Nun, in solchen Atmosphären, in solchen Eskalationen ist es auch schwierig, über eine konstruktive Lösung zu reden, wenn die internationale Gemeinschaft nicht ernsthaft einschreitet und wirklich
gut,
diese
Instrumentarien umsetzt. Aber das ist jetzt auch angekommen, Frau Deibes. Ich habe es jetzt auch ausreden.
Ja, ja. Dass nicht, dass Völkerrecht honoriert wird, politische und diplomatische Arbeit honoriert wird und Menschenrechte für alle gelten.
Gut, das ist jetzt hier auch angekommen,
Frau Yamin.
Es ist jetzt mehrfach der Begriff der Zwei-Staaten-Lösung aufgetreten. Das heißt also, dass Israel und Palästina zwei souveräne Staaten sind. Palästina auf den, Frau Deibes hat das gerade gesagt, auf den vor allen Dingen 1967 von Israel besetzten Gebieten, allerdings nach einem Krieg, in dem Israel angegriffen worden ist und danach das Kriegsergebnis ja auch war, dass diese Gebiete besetzt werden. Israel hat die bisher nicht herausgerückt. Ist diese Zwei-Staaten-Lösung überhaupt noch denkbar, auch wegen der Siedlungspolitik Israels? Oder muss das irgendwann mal in eine Ein-Staaten-Lösung münden mit Konföderation und einem möglichst friedlichen Zusammenleben? Kein Mensch kann sich ja vorstellen, dass unter diesen Bedingungen überhaupt noch diese Zwei-Staaten-Lösung möglich ist.
Sie haben es ja jetzt eben selber geantwortet. Also eine Zwei-Staaten-Lösung ist was, was vielleicht sehr erwünscht ist auf Teile von beiden Seiten, also auch wie Professor Zimmermann gesagt hat, auch von der linken Seite in Israel. Europa mag immer wieder von Anfang an zu sagen, ja, wir brauchen eine Zwei-Staaten-Lösung. Am Endeffekt sehe ich persönlich nicht, wie das passieren konnte. Auch wegen der Siedlungspolitik, aber auch am Endeffekt, wer soll diesen Staat genau, den palästinensischen Staat, regieren? Hamas? Wo 1000 Raketen auf Tel Aviv schickt? Fatah? Also
geht ja von längst wegen nicht, weil ja die Wahlen jetzt auch abgesagt
worden sind. Wo vielleicht auch ein Grund ist, diese Wahl, warum jetzt diese Eskalation passiert. Und am Ende
Frau Yamin, ein Staat, der souverän ist und unabhängig, wo sein Volk in Würde und Rechte hat, der respektiert auch andere Staaten, weil er dann in der Staatengemeinschaft eingegliedert ist, aber nicht ein besetztes Volk, das unter Besatzung lebt und ständig systematisch
gut, unterdrückt wird. Gut, das haben Sie, das stimmt ja, dass in einer Zwei-Staaten-Lösung ja tatsächlich erst dann ein Land wirklich souverän ist und auch wählen kann. Herr Zimmermann, Sie haben ja gerade die Position auch Israels nochmal gesagt, aber machen nicht auch die Gegner von Benjamin Netanyahu sehr viele Fehler? Sie können sich offensichtlich dieses, ich nenne es mal Friedenslager in Israel, also die Frieden wollen, machen Sie es Netanyahu nicht auch zu leicht? Sind Sie untereinander nicht zu sehr zerstritten? Haben Sie auch kein Konzept?
Das Problem ist, dass die Mehrheit in Israel nationalistisch ist, nicht nur Netanyahu. Und die gerechte Lösung, die auf dem linken Flügel gesucht wird, zusammen mit den Palästinensern, nicht die populärste ist. Da haben wir sehr viel Zeit verloren. Das ist das große Problem der israelischen Regierung. Deswegen muss man sich überlegen, die Siedlungspolitik war eine Katastrophe, ist eine Katastrophe. Das ist selbstverständlich ein Stolperstein auf dem Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung. Aber man muss etwas origineller über zwei Staaten denken. Ich kann mir vorstellen, zwei Staaten nebeneinander, in jedem Staat eine Minderheit, eine nationale Minderheit von der anderen Seite. Das kann eine Lösung sein. Man kann auch weitergehen in Richtung Föderation oder vielleicht Konföderation. Da muss man etwas Neues entwickeln, auf der Grundlage des Prinzips der zwei Staaten. Die Palästinenser haben genau das Recht wie die Israelis auf nationale Selbstbestimmung, das heißt auf einen Staat. Das ist das Ziel und von dort aus muss man weitergehen.
Gut, Ja, die Frage, wir sind jetzt gleich am Ende der Sendung. Herr Lüders, droht ein Krieg, war ja die Frage im Untertitel der Sendung. Wird dieser Konflikt möglicherweise glimpflich abgehen?
Tja, man muss abwarten, wie sich die nächsten Tage gestalten. Ich sehe im Augenblick nicht, dass sich die Lage beruhigen könnte. Ich erlaube mir noch einmal auf Omri Böhm zu verweisen, der klipp und klar gesagt hat, wenn es einen Frieden geben soll in der Region, unabhängig von der Frage, was die Palästinenser zu tun haben oder nicht, dann muss sich auch die israelische Gesellschaft fragen, in welche Richtung sie gehen will. Er hat darauf verwiesen, dass es ein Widerspruch ist, auf der einen Seite ein jüdischer Staat zu sein zu wollen, auf der anderen Seite aber ein demokratischer Staat zu sein. Denn wenn das Kriterium Demokratie an einer ethnischen Zugehörigkeit oder an einer religiösen Zugehörigkeit allein konditioniert wird, was ist dann mit den ganzen Nichtjuden? Und es leben mittlerweile mehr Nichtjuden zwischen Mittelmeer und Jordanfluss als Juden. Das muss man mal demografisch zur Kenntnis nehmen. Frieden wird es nur geben, wenn es Kompromisse gibt. Die rechtsgerichtete israelische Regierung wird keine Kompromisse eingehen mit den Palästinensern. Und da die
aber
westlichen
auch Teile
Staaten,
der Palästinenser.
Es ist doch völlig unerheblich, weil sie nichts zu sagen haben.
Ja, gut, aber da muss man sich ja treffen dann in der Mitte und sagen, dann schließen wir Frieden.
Ja,
dann
also schließen ist ja nicht wir Frieden. Die Palästinenser erleben gut, jeden Tag
das Land eine politische Mehrheit in Israel im Moment.
Ja, aber, ja gut, dann muss man dieser ultrarechten Regierung in Israel mal ganz klar die Leviten sagen und sagen, gut, Freunde, wenn ihr so weitermacht,
dann... allerdings dann die israelischen Wähler auch eine andere Regierung wählen.
Ja, aber im Falle Russlands hat man auch klare Ansagen gewählt an die Regierung Putin. Das kann man doch mit
Netanyahu machen. Aber das ist ja wohl ein Unterschied zwischen Russland und Israel, was die demokratischen Verhältnisse angeht. Ich muss jetzt an der Stelle abbrechen. Ich muss wirklich abbrechen. Das war jetzt eine sehr... engagierte und ja, ein einziger Satz. Entschuldigung, die Sendung ist zu Ende.
Ein Satz. Es darf nicht das Recht des Stärken gelten, sondern die Stärke des Rechtes. Und wir stehen nicht an der Wand als Palästinenser. Wir haben immer noch Hoffnung. Wir haben die Jugendlichen, die gezeigt haben, wie kreativ, friedlich sie auch Widerstand leisten und dass sie die Unterdrückung nicht weiter akzeptieren wollen, wie jedes andere Volk in der Welt.
Gut,
und ich denke,
dann wollen wir jetzt hoffen, dass es zu diesem Frieden auch noch kommt. Soweit Hulut Deibes, Entschuldigung, Moshe Zimmermann, Antonia Jamin und Michael Lüders in der Phoenix-Runde, die heute etwas diskursiv und sicherlich auch nochmal klar gemacht hat, dass dieser Konflikt nicht nur militärisch schwierig zu lösen ist, sondern auch politisch. Ein Hinweis von uns am Freitag, Phoenix live vom FDP-Parteitag ab 10.45 Uhr, die Bundestagswahl wirft ihre Schatten weit voraus. Und jetzt folgt Phoenix der Tag mit Thomas Bade. Und da geht es natürlich auch um die aktuelle Lage im Nahen Osten. Bleiben Sie bei uns.